Ja, wir haben heute schon mehrfach gehört, es ist Palmsonntag und ich möchte auch über diesen Abschnitt reden. Bist du bereit? Wir haben eben im Lied auch gesungen, der Herr kommt, und auch dort ist die Frage, bin ich bereit? Aber um die Frage, wenn wir sie so allgemein stellen, beantworten zu können, muss ich erstmal wissen, wozu soll ich bereit sein? Bin ich bereit zuzuhören? Bin ich bereit, etwas zu tun? Wozu soll ich denn bereit sein? Und je nachdem, wozu ich bereit sein soll, bereite ich mich natürlich auch unterschiedlich darauf vor. Aber jetzt sitzen wir im Gottesdienst. Sind wir bereit, Gott zu begegnen, Gott zu uns reden zu lassen? Und was wir dazu tun können, sehen wir auch in dem heutigen Abschnitt. Und weil es Palmsonntag ist, ihr seht den Abschnitt schon dort, es ist nicht im Römerbrief, sondern in Johannes. In Johannes Kapitel 12. Und eigentlich der Einzug Jesu nach Jerusalem war direkt vorher gewesen. Und wir haben ihn heute schon in der Bibellese aus Matthäus gelesen. Und das wäre hier, Johannes 12 wäre die Parallelstelle in Versen 14, 15, ist genau dieses Zitat, was wir heute schon mehrfach gehört haben. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Aber als Jesus dann kommt und sie ihn empfangen und er hineinreitet, dann ist er nicht begeistert, sondern wir lesen stattdessen in Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Ich bin gekommen, um angenommen zu werden, um empfangen zu werden, aber nicht einfach nur, dass alle Leute klatschen und mit Palmwedeln einen Empfang bereiten, sondern in die Herzen aufzunehmen. Aber es gab auch andere Reaktionen und auf die wollen wir schauen. Und zwar in Johannes 12, ich lese zuerst die Verse 20 bis 22. Johannes 12, ab Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Das Erste, was wir von ihnen entnehmen können, ist, komme mit deinen Anliegen zu Jesus. Viele Menschen sind damals zum Passa gekommen. Es war eines der jüdischen Feste, wo alle jüdischen Männer ab 13 Jahren hinkommen mussten, war die Aufforderung. Und ein Geschichtsschreiber, Josephus, der von der Zeit beschreibt, der ungefähr in der Zeit gelebt hat, der sagt, dass in der gleichen Zeitspanne zu einem Passa 2,7 Millionen Juden dann in Jerusalem waren. Er neigt dazu, manchmal ein bisschen zu übertreiben. Es kann sein, dass es nicht ganz so viele waren. Und ich weiß auch nicht, wie die Zählung durchgeführt wurde, aber das war seine Schätzung von dem, was zu der Zeit da war. Und hier wird uns berichtet, dass einige von ihnen aus nicht-jüdischer Abstammung, griechischer Abstammung, dorthin auch kamen. Und die nicht nur die Routine tun wollten, nicht einfach nur gesagt haben, naja, da gehen wir mal mit hin, schauen, was los ist, bringen die Opfer, gehen nach Hause. Sondern sie verlangten danach und sagten, wir wollen Jesus sehen. Und Gott ist das wichtig genug, dass er das gesondert hat aufschreiben lassen. Ihre Namen werden nicht erwähnt. Keine Ahnung, wer das war. Und er sagte, da waren einige Griechen von den ganzen, die hingegangen sind. Und die kamen zu Philippus und sagten, wir wollen Jesus sehen. Und die Bibel sagt uns, wer so nach ihm fragt, den lehnt er nicht ab. Wir lesen in Jeremia 29, Vers 13. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Es ist seine Einladung zu sagen, wer wirklich kommt, wer mich finden will, den stößt der Herr nicht von sich. Nun, wenn sie kommen und sagen, wir möchten Jesus sehen, dann haben sie vermutlich auf diesem ganzen Weg, den Jesus gerade nach Jerusalem reingegangen ist, schon den einen oder anderen Blick erhaschen können. Es ging ihnen, glaube ich, nicht allein darum, wir wollen einmal ihn kurz vorbeigehen sehen, sondern wir wollen eine Audienz mit ihm haben. Wir wollen von ihm kennenlernen. Und die Frage für uns ist, kommen wir mit dem gleichen Anspruch zum Gottesdienst? In 1. Korinther 14, Vers 24 und 25 dort steht, wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, also in euren Gottesdienst, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar und er wird auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das andere, selbst wenn jemand neu im Gottesdienst ist, noch nie im Gottesdienst war, dass sie kommen und erfahren, sagen, da war etwas anders bei euch. Das war nicht einfach nur Routine. Die saßen da nicht einfach nur, haben ein paar Lieder gesungen, ein bisschen gebetet, sich irgendeinen Vortrag angehört und sind nach Hause gegangen. Und der Unterschied war, Gott ist tatsächlich unter ihnen. Ja? Und das ist, was Gott möchte. Und das war der Wunsch von diesen Griechen, die da zum Fest hochgegangen sind, zu sagen, wir wollen Jesus begegnen. Wir wollen von Gott hören. Sie waren dabei auch respektvoll und baten Philippus, kannst du uns zu Jesus bringen? Und auch er fragte dann erst Andreas und dann gehen diese gemeinsam zu Jesus. Warum dieser Umweg, wird uns nicht extra erklärt. Aber wichtig war, sie kamen zu ihnen und sagten, wir wollen Jesus sehen. Manchmal in unserer heutigen Zeit, wir würden uns vielleicht mit den Aposteln zufrieden geben. Wenn ich Petrus begegnen könnte oder Paulus oder eben auch ein Philippus oder Andreas. Und sie sagten, nee, das sind zwar seine Jünger, aber wir wollen an die Quelle zurück. Wir wollen zum Herrn. Dankeschön. Ja. Ist das unser Wunsch? Nicht nur, ich will irgendeinen bestimmten Prediger hören. Das reicht mir nicht. Ich will von Gott hören. Er soll zu mir reden. Ich muss von ihm wissen. Und sie kommen jetzt und sie haben dieses Anliegen. Wir wollen Jesus sehen. Und sie kommen mit diesem Anliegen herein und erwarten dann eben auch eine Antwort. Aber sie gehen hier an die richtige Stelle. Zu den Jüngern, aber bleiben eben auch nicht dort, sondern sagen, wir wollen direkt zu Jesus. Wir wollen von ihnen hören. Und dass wir dieses eben auch als Lektion übernehmen, zu sagen, wenn etwas ist, wenn wir einen Wunsch haben, wenn wir eine Schwierigkeit haben, wenn wir eine Herausforderung haben, wenn wir eine Frage haben, sind wir damit zufrieden zu hören, was unsere Freunde sagen, was vielleicht auch Glaubensgeschwister sagen, oder sagen wir, ich muss von Jesus hören. Gott, was sagst du? Und schauen in seinem Wort nach, hören auf das, was er zu sagen hat. Und so kommen sie und es wird jetzt nicht ganz genau geschildert, was mit ihnen dann weiter passiert. Wir lesen nie wieder von ihnen. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber wir hören Jesu Antwort, Verse 23 bis 26. Jesus antwortete ihnen, und der Grund, warum ich gesagt habe, was er sagt, wissen wir nicht genau, weil wer ist jetzt ihnen? Sind das Philippus und Andreas oder sind das die Griechen? Ist nicht ganz eindeutig, okay? Vielleicht beide zusammen. Okay. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir wollen zweitens hören, höre auf Gottes Antwort. Es steht hier, Jesus antwortete ihn. Und wenn du das dann liest, dann sagst du, Was für eine Antwort ist das? Es ist ja nicht eine direkte Antwort auf die Frage. Ihr Wunsch war, wir wollen Jesus sehen, und ob sie das jetzt getan haben oder was sie machen, lesen wir gar nicht direkt. Aber Jesus verweist hier auf Gottes Wirken. Ich habe das mal so formuliert. Manchmal bekommen wir nicht die Antwort, die wir wollen oder die wir erwarten, aber das, was Gott weiß, dass wir es brauchen. Sie kamen und sagten, wir wollen Jesus sehen, das ist unser Wunsch. Und wenn sie dabei standen, dann haben sie ihn auch gesehen, aber das ist völlig zweitrangig. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Manchmal, wir kommen etwas und sagen, Gott, was soll ich in dieser Situation tun? Oder Gott, heile mich von dieser Krankheit. Oder Gott, mache doch bitte dieses oder jenes. Und manchmal, wir bitten, und es passiert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das sehen wir bei Jesus immer wieder, dass seine Antwort nicht immer das ist, einfach uns das zu geben, wonach wir verlangen, sondern dass er weiß, was wir benötigen. Und das tut er auch hier. Und Jesus ist sich zu dieser Zeit der Absicht des Vaters voll bewusst und sagt deshalb, die Stunde ist gekommen. Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Du kannst es später nachlesen, in Kapitel 2, Vers 4, Kapitel 7, Vers 30 und Kapitel 8, Vers 20 hat er immer gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es war noch nicht so weit, aber er war sich eben Gottes Wirken bewusst und sagte, okay, im Moment ist etwas anderes wichtiger, als eine Autogrammstunde zu haben. Im Moment ist es wichtiger zu sehen, hier ist, was Gott bewirken möchte. Und seine Ausrichtung war nicht davon abgelenkt, was wollen alle anderen Leute von mir. Und das ist immer eine Gefahr, wenn wir darauf schauen zu sagen, ja, was will der von mir, was will die von mir, was will mein Arbeitgeber, was wollen die Verwandten, was wollen diese oder jene. Nicht, dass das immer verkehrt ist. Aber wenn das bestimmt, wie ich lebe, dann werde ich immer getrieben von den Kräften um mich herum. Aber wenn ich von Jesus lerne und sage, hier ist, was Gott am Wirken ist. Gott, was möchtest du, dass ich tue? Vielleicht ist es, diesem Wunsch nachzugeben oder jenes zu tun. Aber es ist eben nicht entschieden bei dem, was andere sagen, sondern bei dem, was Gott von uns möchte. Und er wusste, jetzt ist die Zeit da, die Stunde, nämlich die Absicht seines Kommens zu erfüllen. Jetzt wird der Sohn des Menschen verherrlicht werden. Gott der Vater wird Gott den Sohn verherrlichen. Aber er tut das durch das Kreuz. Wenn wir lesen später Vers 32 und 33, wir kommen nachher nochmal dazu, aber ich lese es jetzt schon mal. Da sagt er, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Also er wusste genau, was diese Verherrlichung mit sich brachte. Denn Jesu Herrlichkeit besteht nicht in seinem Aussehen, sondern in seinem Wirken. Wir haben schon in Johannes 1, Vers 14, hatte Johannes früher schon aufgeschrieben, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben die Herrlichkeit gesehen, aber diese Herrlichkeit war nicht eine blendende Herrlichkeit, dass wir immer die Augen zugemacht haben und sagen, das können wir nicht anschauen. Sondern wir haben die Herrlichkeit gesehen, aber wir haben sie darin gesehen, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Er hat andere nicht abgelehnt, er war nicht herablassend anderen gegenüber. Er war nicht, ich bin der König und ihr habt euch niederzuknien. Sondern er hat sich um andere gekümmert, er kam nicht, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Aber dieses voller Gnade und voller Wahrheit, das ist, wie seine Herrlichkeit sich geäußert hat. Und er sagte, jetzt wird auch der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Jesus veranschaulicht, wie das passiert, Vers 24, mit einem Weizenkorn. Ein Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen. Ein Weizenkorn, das sich selbst für zu wichtig hält, ist nutzlos. Kaum jemand hier würde heute ein Weizenkorn mitgebracht haben oder ein Weizenkorn in der Küche haben und das dann seinen Gästen vorhalten und sagen, schau mal, was ich habe. Ich habe ein Weizenkorn. Das Weizenkorn an sich, das bringt nichts, wenn es nicht irgendwie, und die meisten von uns essen es auch noch nicht mal so, sondern wenn, verbacken irgendwo. Ja. Und er sagte, die Herrlichkeit, das Wunderbare, was durch ein Weizenkorn passieren kann, ist nicht, dass man das irgendwo auf dem Regal tut. Er sagte, da steht es, mein Weizenkorn. Ja. Wenn man tut es in die Erde. Aber ein einziges Weizenkorn, wenn es in die Erde gepflanzt wird, eine neue Pflanze entsteht und es vermehrt sich unsagbar. Dieses kleine Ding produziert so viel mehr. Ja? Und so gebraucht er es und sagte, ja, dieses Weizenkorn, so wird es auch mit meinem Leben sein. Ich bin nicht hier, um bestaunt zu werden, sondern ich bin hier, um mein Leben zu geben, zur Rettung für viele. Und das gilt übrigens nicht nur für ihn, denn in Vers 25 fährt er fort und sagt, wer sein Leben verliebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Nicht nur für Jesus gilt das, sondern eben auch für uns. Auch wir produzieren nur Frucht, wenn wir nicht für uns, sondern für Christus leben. Wenn wir versuchen, es zu bewahren und sagen, schau mal, wer ich bin, schau mal, was ich tun kann, dann sagt er, wird das Leben verlieren. Über kurz oder lang. Ja? Und wer von uns würde zurückschauen und sagen, was war das für ein Leben, der hat so und so viele Villen besessen oder das und das Auto gefahren? Wenn die schon 5 Jahre tot sind, interessiert das keinen Menschen mehr. Aber wir denken 2000 Jahre später noch an Jesus, der sein Leben nicht einfach genossen hat, sondern sein Leben gegeben hat, damit du und ich Leben haben können. Und dieses nicht für sich selbst zu leben, das hat Jesus praktiziert, aber das haben auch seine Jünger praktiziert. Von Paulus lesen wir in Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und auch er wurde auf großartige Weise von Gott gebraucht, damit viele Menschen zum Glauben kamen, viele Menschen verändert wurden. Es geht also nicht einfach darum, Jesus aus Neugierde kennenzulernen, sondern ihm zu dienen und zu folgen. Das ist, was Jesus sagt, Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Der ursprüngliche Wunsch war, wir wollen Jesus sehen. Aber Jesus sagt, ich werde mein Leben jetzt geben. Aber wer mir glaubt, der wird mich jetzt nicht einmal nur einen kurzen Augenblick sehen, nicht nur die Gelegenheit für ein Foto haben, sondern der wird ewig bei mir sein, der wird da sein, wo ich bin. Der Wunsch, Jesus zu sehen, ist nachvollziehbar. Aber wichtiger ist, dass wir in seiner Herrlichkeit bei ihm sein werden. Wir lesen in 1. Petrus 1, Verse 8 und 9. Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Die Notwendigkeit ist nicht, dass wir ihn sehen, aber dass wir an ihn glauben, dass wir ihm vertrauen. Und dann sagt er, dann werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, die Rettung der Seelen, bei ihm zu sein. Der Wunsch ist nachvollziehbar und Jesus kritisiert auch nicht den Wunsch dieser Griechen zu sagen, wir wollen Jesus sehen. Aber nur zu sehen reicht nicht. Genauso wie Und er erfüllt es. Ne? Wir hatten das in der Einleitung. Ja? Wenn wir den britischen König sehen, im ICE vorbeirauschen, ja, dann ist mein Leben dadurch auch nicht verändert. Wenn ich jetzt eine persönliche Einladung hätte in seinen Palast, wäre das was anderes. Und so ist Gott. Er ist gekommen, um uns zu sich einzuladen. Er sagte, gib dich nicht damit ab, einfach nur zu sagen, oh, ich würde gerne irgendwie was sehen. Und ich warte darauf, dass ich irgendein Wunder erlebe oder dass ich irgendwie etwas Besonderes erfahre, erlebe. Dann mache ich mir über Gott nochmal Gedanken. Sondern sein vollbrachtes Werk zu vertrauen, dass wir bei ihm sind. War dieses Anliegen, Jesus zu sehen, und wir haben darauf gehört, dass Jesu Antwort war, schau nicht einfach nur oder trachte nicht einfach nur danach, mich zu sehen. Vertraue mir. Und dann wirst du dort sein, wo ich bin. Und dann fährt er noch weiter fort, Vers 27 bis 33. Und Jesus sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Sehen drittens, trachte nach Gottes Ehre. Jesus fährt fort, darauf zu verweisen, was Gott jetzt bewirken möchte. Und er erwähnt das nicht einfach als Tatsache, sondern schildert, wie ihn das bewegt. Wir hatten das gelesen, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Gott ist nicht einer, der einfach nur etwas weiß und dann sagt, ja, das passiert halt so. Ja? Sondern Jesus ist in dieser Situation und es nimmt ihn mit. Aber es ist dann der ganz natürliche Wunsch, Leiden zu vermeiden. Aber Jesus verliert nie Gottes Willen aus den Augen. Er sagte, was soll ich sagen? Mein natürlicher Wunsch wäre, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wollte nicht leiden. Das war nicht irgendwie, ich habe Freude daran. Aber er sagte, es gibt etwas Wichtigeres, als Leiden zu vermeiden. Es gibt etwas Größeres. Vater, verherrliche dich. Wonach leben und streben wir? Ist unser größtes Anliegen, Schmerzen, Leiden, Schwierigkeiten zu vermeiden? Und ich sage lieber nichts? Oder ich passe mich dem an, was alle anderen machen? Oder sagen wir, egal was das für mich bedeutet, Vater, verherrliche dich. Gebrauche du mich, wie auch immer du das machen möchtest. Und so betet er in dieser Situation, Vater, verherrliche deinen Namen. Und Gott antwortet hörbar auf diese Bitte, wie es bei der Taufe geschah, auf dem Berg der Verklärung geschah. Das ist das dritte Mal, wo es geschieht. Und verspricht, diese Bitte zu erhören, weil er nach Gottes Willen gebeten hat. Ja, er sagte, ich gebrauche Gebet nicht. Jesus selber gebraucht es nicht zum persönlichen Vorteil. Er hätte beten können, Vater, nimm mich hier raus, mir reicht's. Ich weiß, was passiert und mir ist unwohl dabei. Lass es mal lieber. Sondern sagte, stattdessen verherrliche deinen Namen. Und die Umstehenden haben wohl gehört, dass etwas gesagt wurde. Und sagte, einige dachten, es wäre ein Donner, andere ein Engel hat mit ihm geredet. Du sagst, aber wir haben so aufgeschrieben, was dort gesagt wurde. Also was war das jetzt? Aber wir haben ein sehr ähnliches Ereignis, als Saulus sich bekehrt. Die Umstehenden hörten, dass da irgendwie eine Stimme war, aber hatten keine Ahnung, was er sagte, wenn Gott, Jesus, der auferstandene Jesus, zu ihm redet und sagt, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Ja, und so wäre das nicht ungewöhnlich. Dennoch, dieses Zeichen, sagt Jesus, war für sie. Sie hören eine Stimme vom Himmel. Sie haben immer wieder um ein Zeichen gebeten und sagen, ja, gib uns ein Zeichen, dass wir glauben. Ja, und jetzt ist Jesus vor ihnen und sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Und eine Stimme kommt vom Himmel zu sagen, ich habe ihn verherrlicht und ich werde es wieder tun. Aber auch das reicht ihnen nicht. Ja, und Leute, die sagen, ja, wenn Gott das tun würde, dann würde ich glauben. Vielleicht für den Moment sagen, oh ja, da war irgendwas, aber das vergeht meistens sehr schnell wieder. Jesus hat das beantwortet in Lukas 16, als der reiche Mann gesagt hat, sende doch einen von den Toten zu meinen Geschwistern, damit sie glauben und nicht an diesen Ort der Leiden kommen. Da sagte Jesus zu ihm, sie haben Mose, sie haben die Propheten, wenn sie auf die nicht hören, werden sie auch nicht glauben, auch wenn jemand aus den Toten aufersteht. Ja. Und so ist es nicht die Wunder, die uns zum Glauben bringen, sondern es ist Gottes Zusagen. Wenn wir sie beherzigen, wenn wir sie annehmen, dann sind die es, die uns verändern. Und dann kündigt Jesus an, Vers 30, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Okay. Er sagte, jetzt ist es soweit. Okay. Wer ist dieser Fürst dieser Welt? Nun, wenn du zwei Kapitel weitergehst, in Johannes 14, Vers 30, dann haben wir das für uns erklärt. Johannes 14, Vers 30, da sagt Jesus, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Okay. Das ist also der Widersacher, es ist nicht eine Bezeichnung auf sich selber, aber er sagte, jetzt ist das Gericht da und der bisher regiert hat, der wird besiegt werden. Eine Anspielung auf das, was ganz am Anfang in der Bibel steht, 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, ich werde zu Satan, Gott spricht zu Satan, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Gottes Ankündigung zu sagen, ja, er wird meine Ferse erwischen, aber ich werde ihn dadurch besiegen. Und Jesus wird erhöht werden. Wir haben gesehen, es bezieht sich auf das Kreuz, denn Vers 33, es war, er kündigte damit an, auf welche Art und Weise, mit welchem Tod er den Herrn verherrlichen würde. Jesus wird erhöht werden am Kreuz, aber das ist nicht das Ende. Stattdessen wird sein Tod dazu führen, dass viele auf ihn blicken und so errettet werden. Ich werde von der Erde erhöht. Und wenn das der Fall ist, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Nun, da sind einige, die theologisch denken, gleich wieder ein bisschen unwohl dabei. Okay, aber nicht alle glauben ja. Also, wie bedeutet das denn? Ich werde alle Menschen zu mir ziehen. Also entweder alle bedeutet nicht alle, sondern einige aus allen. Oder zu mir ziehen ist nicht gleich Errettung. Das sind die beiden Möglichkeiten. Kannst dich darüber streiten, was es ist. Aber Jesus sagte, das ist, glaube ich, hier der Schwerpunkt. Ja, ich werde erhöht werden, ich werde gekreuzigt werden. Aber ich sehe darüber hinaus. Ich blicke nicht nur bis zum Lebensende, sondern über das Lebensende hinaus und ich werde mein Leben geben. Und dadurch werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Ich werde die Menschen durch meinen Tod mit Gott versöhnen. Und ich ziehe sie, nicht indem ich sie zwinge, sondern durch meine Hingabe für sie, durch meine Liebe für die Menschen. Das ist Jesu Art. Und deswegen wollen wir den Menschen diese Botschaft weitergeben. Wir können sie nicht zwingen, das ist richtig. Aber wir können ihnen aufzeigen, wie sehr Gott jeden Einzelnen liebt. Und wie wir hier gesehen haben, manchmal nicht das tut, was die Person sich vielleicht am meisten wünscht. Aber das tut, was die Person am meisten braucht. Was würde es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Was würde es einem Menschen helfen, wenn komplett geheilt und reich und alles Mögliche haben und sterben und in die Verdammnis kommen? Dann lieber zu sagen, das Leben war nicht immer leicht, aber ich gehe dorthin, wo ich getröstet werde, wo alle Tränen abgewischt werden und wo ich beim Herrn bin in der Herrlichkeit für die Ewigkeit. Und dafür ist Jesus gekommen und er hatte diesen Blick. Er sagte, die Stunde ist jetzt da für ihn. Er war sich dessen absolut bewusst. Er erwähnt das hier, auch was auf ihn zukommt. Aber er schaute nicht nur darauf, sondern er schaute auf die Belohnung. Er schaute darüber hinaus. Ja, wir sollen auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Was ist die vor ihm liegende Freude? Das, was sein Tod für uns bewirken würde. Er schaute darauf. Die meisten Leute, die irgendwo Karriere machen wollen, sei es in der Berufswelt, sei es im Sport, sei es im musikalischen, künstlerischen Bereich, ja, die sind nicht so, oh, ich liebe es einfach, Überstunden zu machen. Ich liebe es, endlos zu üben. Warum machen sie es trotzdem? Sie hoffen, dass durch das sie etwas erreichen. Und Jesus sagt dir, ich bin bestürzt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und erwähne das hier immer wieder, weil ich glaube, für uns ist manchmal Gott trotzdem noch so weit weg, dass wir denken, der ist distanziert, der fühlt nicht mit uns. Das bewegt ihn nicht. Und wir sehen hier, Jesus berichtet nicht nur einfach, prophetiert nicht einfach so, hier ist was passiert und dann passiert das und dann passiert das. Sondern er ist persönlich involviert, er war bestürzt. Dieses Bestürzt war erwähnt an ein paar Stellen in der Bibel, zum Beispiel als Jesus dann in der Nacht auf dem See zu ihm kam, da waren die Jünger bestürzt. Als es bekannt wurde, dass Jesus geboren wurde und Herodes das mitbekam, war die ganze Stadt bestürzt, weil sie wussten, was das bedeutet, wenn der König mitbekommt, da ist ein Konkurrent da. Ja? Also die, wo so panische Angst war. Da wird geredet von diesem Wort bestürzt. Und Jesus ist hier, ich bin bestürzt, ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Aber es hält mich nicht davon ab, zu tun, was Gott von mir möchte. Es hält mich nicht davon ab, zu bitten, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern Herr, dein Wille. Und dass wir die Gelegenheit nutzen zu sagen, Herr, ich will nicht nur etwas von dir haben, sondern ich will, dass du geehrt wirst. Und dann schauen wir noch die Verse 34 bis 36 an. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Wir sehen viertens, treffe eine Entscheidung. Die Zuhörer verstanden, was Jesus sagen wollte. Sie sagten, wir haben doch gehört aus dem Gesetz, dass der Christus bleibt, dass er ewig herrschen wird. Ja, und daher war auch klar, dass erhöht werden nicht einfach bedeutet, er wird einen Ehrenplatz bekommen. So, sie haben verstanden, dass er meinte, er wird sterben. Und sie wussten auch, dass Jesus diesen Titel Sohn des Menschen auf sich bezog. Aber sie meinten hier einen Fehler entdeckt zu haben, zu sagen, warte mal, das passt nicht zusammen. Das Gesetz sagt dies, du aber sagst das. Aber auch hier geht Jesus auf die Frage nicht weiter ein, sondern er fordert sie auf. Jesus sprach zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht ergreife. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Er sagte, okay, kümmert euch nicht um all diese, was ist wenn und ich habe nicht alles verstanden, sondern folge und glaube. Wir können nicht warten, bis wir alles verstanden haben. Und so, Gott hat uns genug Licht gegeben, um im Glauben vorwärts zu gehen. Und auf jeden Gehorsamschritt folgt mehr Licht. Er hat uns nicht alles offenbart, was irgendwann sein wird. Aber hier sagt er auch, sie fragen und sagen, hä, verstehe ich nicht alles? Er sagt, okay, so viel solltet ihr verstanden haben. Meine Aufforderung an euch ist, glaubt mir, ich werde mein Leben geben, aber dann wird viel Frucht daraus entstehen. Und glaubt mir. Und wenn ihr mir glaubt, dann werdet ihr mehr verstehen. Dann wird Licht für den nächsten Schritt folgen. Aber wenn ihr dieses nicht annehmt, werdet ihr in der Finsternis bleiben. Ihr wird nicht mehr kommen. Okay. Wenn wir das Licht meiden, tappen wir im Dunkel und sehen weder Sinn noch Zweck im Leben. Dann versuchen, ja, ich könnte dies machen oder könnte das machen. Aber wenn wir es erkennen und sagen, Gott hat uns dieses Licht gegeben und er möchte, dass wir ihm glauben und dass wir nicht nur irgendwie, ich bejahe das im Kopf, sondern Glauben ist hier verbunden mit Wandel und Gehorsam gegenüber der Offenbarung, die Gott gegeben hat. Dann wird er uns leiten und die Finsternis wird uns nicht bestimmen. Und dann endet dieser Abschnitt mit, oder ich mache nochmal, Vers 36. Während ihr das Licht habt, jetzt habt ihr es noch gehört, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dann werdet ihr zu diesem Licht, zu dem Glauben, zu der Erkenntnis und zu dem neuen Leben, werdet ihr dazu gehören. Ihr werdet Söhne des Lichts sein. Und dann steht hier einfach, er redete das und ging weg. Wir wissen noch nicht mal, gab es noch Fragen? Was haben die Leute gemacht? Wie haben sie reagiert? Steht da nicht. Einfach, Jesus wandte sich ab und überließ die Entscheidung seinen Zuhörern. Und so auch dir. Hier war dieses, er wandte sich ab und sagte, jetzt ist es eure Entscheidung. Wir kommen auf die ursprüngliche Bitte der Zuhörer zurück. Wir wollen Jesus sehen. Sollte noch was kommen? Okay. Jesus ist kein Kunstgegenstand, um bestaunt zu werden, sondern ein Retter, dem wir vertrauen sollen. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, oh, ich habe diese Information, ich habe dieses beobachtet, ich habe dieses über Jesus erkannt, sondern wir sollen ihm vertrauen. Entweder glauben wir an ihn als unseren Retter oder wir lehnen ihn ab. Wir haben schon mehrfach Zacharja 9, Vers 9 und 10 gehört heute. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jung der Eselin. Und, das ist direkt der Zusammenhang, und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Durch ihn wird Frieden verkündet. Aber die meisten Menschen wollen lieber diskutieren, als zu glauben, als ihm anzuvertrauen. Aber deswegen hat Jesus das gesagt, hat gesagt, es ist, die Zeit ist fast ab. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht. Noch eine kleine Weile ist das Licht unter euch. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Damals war es nur noch eine Woche, solange Jesus auf der Erde war. Ja? Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Und deswegen die Aufforderung, treffe eine Entscheidung. Einmal dich von ihm retten zu lassen, wenn du das noch nicht getan hast. Sagen, ich bin bisher immer so ein bisschen im Leben umhergeirrt und habe mal dies probiert, mal das probiert. Aber nimmst du seine Offenbarung an seine Versöhnung. Er sagte, ich habe mein Leben für dich gegeben, um dich mit Gott zu versöhnen. Und wenn du das getan hast, dann auch dieses Wandle in der Offenbarung, die Gott dir gegeben hat. Letztendlich muss jeder die Entscheidung treffen, ihm zu vertrauen oder nicht. Und ich springe jetzt und ohne weiteren Kommentar eigentlich lese das Ende vom Kapitel ab Vers 44. Wir hatten hier gehört, Jesus redete dieses, wandte sich und ging. Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, richte nicht ich ihn, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am letzten Tag. Ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Hier ist das Angebot. Wir glauben es, wir vertrauen ihm, wir folgen dem oder wir lehnen es ab. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir sollen die Gelegenheit nutzen. Gelegenheit nutzen, wenn du noch nie Jesus persönlich vertraut hast. Vielleicht kennst du jede Menge Geschichten über ihn. Du hast ihn schon gesehen. Du hast